Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Es ist einfach verdammt schwer, nach 45 Minuten Vorgespräch, wo im Prinzip schon alles gesagt wurde, was man hätte aufnehmen müssen, dann zu vergessen, dass man ja noch aufnehmen muss, um einen Record-Knopf zu drücken, um dann hier ein lockeres Intro zu bauen. Aber wir kriegen es hin. Schöner neuer Fußball. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist natürlich Konstantin Eckner. Und die Frage, die mir auf den Nägeln brennt, ist, hast du zwischen den ganzen Footballspielen, wo ich dich die ganze Zeit auf den Ohren habe, wenn ich nachts durch die Walachei nach Hause fahre, auch immer noch im Auge, wie es dem AC Milan geht eigentlich? Oder ist dir das mittlerweile egal?
Dienstagabend, Schweizer Fernsehen, Milan spielt auswärts bei Bergamo. Ich bin am Mikrofon. Natürlich habe ich im Blick, was bei AC Milan los ist. Wir sprechen heute auch über Saudi-Arabien, wo ja einige ehemalige Milan-Spieler gelandet sind. Und Fußball steht ja auch noch voll im Fokus bei mir. Vielleicht haben es manche gesehen. Ed Broski, ich war bei Bundesliga auch mal zu Gast, beim Rasenfunk jetzt. Ne, also, I'm spreading the word. I'm spreading the gospel, ladies and gentlemen.
Und ich würde dich ja auch Jet-Set-Eckner nennen, wenn wir nicht Tommy mit in der Runde hätten, von dem ich halt nicht ganz sicher bin, wo er gerade unterwegs ist. Ob das ist ein Hotelzimmer oder ist das eine Lounge bei dir da? Trotzdem gehe ich ziemlich davon aus, dass du auf dem kleinen Handy die Hertha angeguckt hast, ne? Oder fliehst du diesem Wahnsinn von Aufstiegskandidat Nummer 1?
Nee, das ist schon richtig. Ich habe tatsächlich das Spiel gegen Bochum, wo wir ja knapp und sehr, sehr verdient verloren haben, habe ich in Kapstadt geguckt, auf dem Hotelzimmer. Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, ich hätte einen wichtigen Call. Und dann bin ich total schlecht gelaunt rausgekommen und alle meinten, nur der Call lief wohl nicht so. Naja, nee, der lief gar nicht. Ja. Aber inzwischen bin ich wieder in Berlin und freue mich, dass wir jetzt alle mal endlich wieder zusammenkommen.
Ja, aber da natürlich die Frage, so wie sieht es aus im Aufstiegsrennen? Wie würdest du die Lage im Moment einschätzen, so nach dem Wochenende?
Na, jetzt gerade schon eher wieder besser. Ne? Wir haben ja gegen Düsseldorf gewonnen. 1-0 in der 96. Minute haben wir sie aus dem Stadion geschossen. Und seitdem frage ich mich natürlich, wer soll uns denn noch schlagen? Das ist ja klar.
Das Absurdeste an der Geschichte ist ja, dass ihr 10 Punkte hinter Schalke 04 seid am 10. Spieltag. Hatte ich ja auch auf meiner Bingo-Karte.
Ja, das hatte niemand auf der Bingo-Karte. Man gönnt es dem Verein ja irgendwie, ob seiner Größe und Bedeutung international. Und dennoch ist das natürlich absurd. Und wir wissen alle, Schalke wäre nicht Schalke, wenn das so bliebe. Deswegen, die sollen sich da gar nicht einrichten da oben.
Ja, aber das kleine Anekdote und ein bisschen Cross-Promotion. Ich habe ja mal vor vielen, vielen Jahren auch eins von meinen anderen 100 Podcast-Formaten angefangen. Das hieß Wichtig ist auf dem Platz mit Onkel Pillow, Rapper Pillard aus Gelsenkirchen, seiner Art Schalke-Fan, Die Hard. Und wir haben uns in den letzten Wochen wieder so reingequatscht, dass wir einfach auch jetzt gerade eine neue Folge Wichtig ist auf dem Platz aufgenommen haben, um über den Status quo bei Schalke 04 zu sprechen, um ein bisschen die Hoffnung zu haben, dass wir uns bald in der Bundesliga wiedersehen zu einem Duell gegen Werder Bremen. Kai, mehr Hip-Hop geht dann nicht, ne, oder? Pillow und Nico zusammen im Stadion für Schalke gegen Werder. Ey,
Nico Spitzenbröckel. Nee, Hip-Hop geht nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also, ich bin, was ist denn diese Woche noch so passiert, abseits der Fußballbühne?
Ach, also ehrlicherweise, und das sind auch bei mir die Dinge viel, viel wichtiger. Also ich bin ja hier schon als Host und Moderator dabei. Das ist auch mir ziemlich wichtig. Und ja, ich mag auch Fußball. Aber meine Weltkarriere wird sich jetzt halt verändern, weil ich in der Doku von Haftbefehl drin bin auf Netflix, die halt auch um die Welt ziehen wird. In 278 Ländern wird sie ausgestrahlt werden. Wenn ihr mich dann nächste Woche hier nicht mehr seht, dann wisst ihr warum.
Genau. Kennst also du eigentlich uns dann geht's noch? Ja, genau. Eigentlich müssen wir auch aufklären, also ich wollte eigentlich die ganze Folge über die Haftdoku machen und Nico hat sich die ganze Zeit gesträubt, weil sein neuer Fame ihm zu unangenehm ist, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
Aber dass euch das so überrascht hat, weil ich meine, für mich ist es doch völlig klar, eine Hip-Hop-Doku muss doch im Trailer immer damit beginnen, dass Nico Backspin auf einem Barstuhl vor einem dunklen Hintergrund sitzt und irgendwas Bedeutungsschwangeres sagt, sonst ist das doch gar keine Hip-Hop-Doku.
Finde ich auch.
Habe ich noch mehr von. Ich schicke euch noch mal vertraut nachher ein Video aus der Premiere, aus dem Kinosaal, was ich Haftbefehl erzählt habe. Das bleibt aber unter uns.
Also der Nico ist quasi der Guido Maria Kretschmar der Hip-Hop-Szene.
Aber Nico, also auch in diesem Sinne, ich finde, das war im Trailer, machst du eine exzellente Figur. Ich bin heiß wie Frittenfett auf die ganze Doku. Und ich bin mal gespannt, was du ansonsten heute noch kochst hier in dieser Folge.
Ich bin mal gespannt, weil ehrlicherweise, das ist auch eine Doku, die ist voller Skandale. Die wenigsten haben damit Fußball zu tun. Der Quizmaster in dieser Runde wollte aber trotzdem über Skandale reden und hat mich wieder gezwungen, ein bisschen Recherche zu machen, auf die ich keine Lust hatte. Kai, was hat der Quizmaster sich heute vorgenommen, ohne Quiz quasi?
Ohne Quiz, und zwar spielen wir wieder die großen drei in Anlehnung an die großen fünf, aber das würde einfach zu lange dauern, spielen wir hier die großen drei. Das heißt, wir haben eine Fragestellung und heute geht es um die kuriosesten respektive die interessantesten Bundesliga-Skandale, die jeder von uns Vieren persönlich erlebt hat, und so baut jeder jetzt seine große drei auf. Wir reihen dann Reihe rum, wer hat Platz 3, Platz 2, Platz 1 und begründen, warum wir das so gut fanden.
Da ich hier Moderator bin und am wenigsten Lust darauf hatte, mich vorzubereiten. Konstantin, was sind deine Top 3?
Erstmal nur den dritten.
Ich mache erstmal nur den dritten, okay?
Okay, den dritten.
Genau. Ja, genau. Ich nominiere auf Position 3 der Bundesliga-Skandale, die es so gab in den letzten 60 Jahren. Nominiere ich Kevin Großkreutz und die Streiterei in Köln in der Fußgängerzone und der legendäre Dönerwurf von Kevin Großkreutz. Also es ist banal, aber aufgrund der Banalität auch eindeutig einer der lustigsten und skurrilsten Skandale. Zumal es war nicht der einzige rund um Kevin Großkreutz. Er hat ja auch, das darf man nie vergessen, auch mal vor dem Pokalspiel gegen den FC Bayern in die Lobby eines Berliner Hotels uriniert. So zumindest wird das kolportiert und eine Strafe von 60.000 Euro wurde erhoben. Aber ich sage, das eine ist Berliner Hotel, das ist okay. Da haben schon andere wahrscheinlich hinein uriniert, wenn man so Berliner Hotels kennt. Aber der Dönerwurf in Köln, das ist entscheidend, weil das ist schon an sich, aus meiner Sicht, Schändung von Kulturerbe.
Das klingt fast historisch. Der Dönerwurf zu Köln.
Der Dönerwurf zu Köln. Ja. Der Dönerwurf zu Dom.
Sehr gut.
Okay. Ja, Tommy, Platz 3.
Ja, also kleiner Disclaimer. Ich habe natürlich aufgepasst und dennoch ist an mir vorbeigegangen, dass es Bundesliga-Skandale sein müssen. Ich dachte Fußballskandale.
Nee, sind Fußballskandale, stimmt. Okay.
Ich dachte einfach die größten Skandale. Also so kurios ist es bei mir nicht. Für mich ist auf Platz 3 natürlich Robert Heutzer. Also das ist ja völlig klar, der darf ja in keiner Skandalliste fehlen.
War mir zu obvious.
Vor allem, wie hieß das Berliner Café noch, wo die immer abgestylt haben?
Café King.
Sehr gut. Das,
mit Ante Sapina. Shoutout an meine kroatische Wettmafia. Liebe Grüße. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr das nicht hört. Und wenn doch, ich meine es natürlich nicht so. Ich habe nur Spaß gemacht.
Das war ein Witz, ne?
Aber ich hatte mir tatsächlich das Spiel HSV gegen Paderborn, das war ja das ominöse Skandalspiel, auch nochmal angeguckt. Und das ist schon auch geil, die Elfer, die er da gibt, ne?
Nein, das ist alles ganz normal. das ist schon bitter gewesen, ehrlicherweise muss man sagen. Auch wenn es der HSV war, so halt, also da wäre ich auch durchgedreht auf dem Platz. Insofern ist schon fair, trotzdem war es mir zu obvious. Kai, du als Connoisseur, deine 3.
Also, nee, nicht meine 3, sondern meine Nummer 3.
Ja, deine Nummer 3.
Achso, entschuldige bitte. Und zwar möchte ich auch euch kurz ich will ein kleines Setting kreieren, damit ihr euch dann auch so reinfühlen könnt in die Situation.
Ist das wieder Rippes Groschenroman, der gleich geschrieben wird?
Ja, die Zeit nehmen wir uns. Es ist Nikolaus im Jahre 2005. Der MSV Duisburg spielt zu Hause gegen den FC Köln.
Nein, du hast mir weggenommen, das wäre mir Nummer 2 gewesen.
Oh, dann darfst du ihn gleich nachlegen. Aber also, es kommt zu einem Zweikampf von Rashid Tukuzu gegen Albert Streit. 5 Minuten vor Spielhänge. Trainer Meier lamentiert, meckert Richtung Schiedsrichter und motzt der Streit an. Als dieser gerade an ihm vorbeiging, Streit bleibt stehen, die Gesichter kamen sich sehr nah. Plötzlich sagt Meier, wie vom Blitz getroffen, zu Boden. Streif greift sich auch an die Stirn und kippt ebenfalls um. Nach dem Spiel sagt Norbert Meyer, wir beide sind sehr dicht aneinander geraten, woraufhin ich mich habe hinfallen lassen, beziehungsweise hingefallen bin, weil ich denke, ich habe da eine Wunde davon getragen. Das sieht man und das ist dann einfach eine ganz normale Reaktion. Und wenn ihr dieses Video seht, wie geil Meyer zu Boden geht, das ist wirklich
als Slapstick nicht. Aber auch eines Trainers natürlich nicht würdig. Ne?
Das so muss man auch sagen, hat viel zu seiner Trainerkarriere beigetragen danach.
Ja, so krass. Er ist dann natürlich auch raus und dann ist er irgendwie dann erst über Dresden richtig wiedergekommen, ist er dann auch erst 2013 bei Düsseldorf. Und er hat das ja auch alles zugegeben, ne? Also das muss man dann auch erwähnen, dass er dann auch gesagt hat, das ist eines Trainers nicht würdig und schlimmster Tag in seinem Leben, bla. Aber also wie geil diese in Slow-Mo, wie das aussieht, wie Meyer zu Boden geht, als er die Kamera sieht und dann geht Streit irgendwie auch zu Boden, weil er auch nicht so genau weiß, was er machen soll. Das ist so geil.
Eine klassische Übersprungshandlung.
Total. Ja. Das ist mein Platz 3. Sorry,
Konstantin. Ich hab einen Platz 3 ausgewählt, der also aus vielerlei Hinsicht schon ein riesiger Skandal gewesen ist. Und ich lese mal ein kleines bisschen aus dem Spielbericht vor. Die TSG zeigte sich lange nicht vor dem BVB-Tor. Bis zur 77. Minute. Hummels faulte Kevin Volland im Strafraum. Schiedsrichter Jochen Drees gab Elfmeter und Sahidovic verwandelte vom Punkt sicher in die rechte Ecke. 1:1, Hoffnung. Hannover führte zeitgleich 3:0 gegen Düsseldorf. Nur 4 Minuten später wurde der eingewechselte Shiplock steil in den Strafraum geschickt. Weidenfeller riss ihn um. Wieder Elfmeter. Rot für den BVB-Keeper. Dortmund hatte schon 3-mal gewechselt. Großkreuz musste ins Tor. Sahilovic verwandelte im Tollhaus-Signal den Dunapark wieder sicher. 2:1 für die TSG. Unfassbar. Eine Geschichte, wie sie wohl wirklich nur der Fußball schreiben kann. Und dennoch musste Hoffenheim noch einmal zittern. In der Nachspielzeit bekam Dortmund eine Ecke zugesprochen. Schmelzer schoss aus dem Hintergrund. Schmelzer traf. Die TSG war für Sekunden abgestiegen, ehe Schiedsrichter Jürgen Drees den BVB-Treffer zum 2:2 wegen einer Abseitsstellung aberkannte. Danach war Schluss. Danach war Jubel.
Ist das ein Skandal gewesen? Ich persönlich finde,
es ist bis heute ein riesengroßer Skandal, dass der BVB damals nicht dafür gesorgt hat, dass Hoffenheim abgestiegen ist. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Absolut. Ja,
vor allem, da hing doch noch irgendeine andere Scheißentscheidung dran. Ne? Ich kriege die gerade nicht mehr zusammen. Also, hat das nicht sogar gebackfired irgendwie auf Werner? Nee, kann eigentlich nicht. Also
die Scheißentscheidung war ja damals, dass quasi Dietmar Haupt gesagt hat, ich unterstütze jetzt die TSG Hoffenheim und mache die zu einem großen Verein. Also das ist ja die eigentliche Scheißentscheidung.
Ist das eine Kausalitätskette?
Ja. Vielleicht wäre dann Nagelsmann auch nicht Bundestrainer geworden. War der da Trainer?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Nee.
Wann war das? Wann war das Spiel? Das
2000, Mai 2013.
Oh, Mensch.
Hier, ein Skandal der anderen Art und Weise, den man auf jeden Fall immer moralisch
Also Skandal ist genau der richtige Ausdruck dafür. Also dann hätten wir jetzt andere Umstände hier.
Wir haben ganz kurz live gecheckt. Nagelsmann wurde 2016 Cheftrainer von Hoffenheim.
Achso.
Konstantin Eckner, Nummer 2.
Okay, Nummer 2, ich habe da was mitgebracht.
Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
Das ist aber meine 2!
Tja, tut mir leid, mir wurde meine 2 weggenommen, weil ich wollte Norbert Meyer reinnehmen und die Schwalbe des Jahrhunderts, die Schwalbe, die um die Welt ging, nämlich eben Christoph Daum, das Nichtgeständnis, das um die Welt ging, also 2000, die große Auseinandersetzung zwischen Uli Hoeneß und Christoph Daum, datierte ja schon Jahre zurück, als Christoph Daum Köln-Trainer war und fast die Bayern zu Fall gebracht hatte, damals aktuelles Sportstudio mit Heinkes, mit Hoeneß, mit Daum, die sich da bekriegt haben. Übrigens,
wer war der Vierte?
Bayern, Heinkes, Hoeneß und dann Daum und Lattek.
Daum und Lattek, richtig.
Genau.
Und das schon, interessant das schon auch, damals gab es dann die, es müssen ein Auswärtsspiel gewesen sein, Köln gegen Bayern. Köln, wenn die gewonnen hätten, wären sie, glaube ich, Meister geworden, das wäre sehr knapp gewesen. Christoph Daum hatte ja damals auch eine, also um mal ein bisschen zurückzugehen, hatte eine Taktiktafel vorbereitet. Und irgendwie ist die im Bus umgefallen, wurde mir heute erzählt. Und er hatte die Taktiktafel vorbereitet mit der gegnerischen Formation, die er erwartet hätte vom FC Bayern. Und hinter jedem Namen, hinter jedem Bayern-Spielernamen hat er einen Totenkopf gemalt. So war das damals. In jedem Fall, Daum und Hoeneß wurden keine Freunde mehr. Daum hat 2000 dann erst gemeint, dass er unschuldig wäre, absolut reines Gewissen. Und diese Aussage kam ja in Verbindung mit diesem Drogentest, dem er dann sich unterzog. Und hat er dann gemeint, ja, da war verfälscht, es stimmte nicht. Uli Hoeneß hat eben die Vorwürfe erhoben, dass Christoph Daum Drogen konsumieren würde. Und dann im Januar 2001 hatte Christoph Daum das Ganze dann doch zugegeben und damit damit war natürlich auch die Geschichte Christoph Daum, Nationaltrainer, beendet. Und am Ende wissen wir ja, Rudi Völler war Nationaltrainer 2002 und wurde Vize-Weltmeister mit Deutschland.
Aber da, ich finde, da drängen sich ja zwei Fragen auf. Ist ja völlig klar, die müssen wir einmal, der rosa Elefant im Raum. Zum einen, wie ist Uli Hoeneß auf die Idee gekommen, dass Christoph Daum Drogen konsumieren könnte? Ist mir absolut schleierhaft, keine Ahnung.
Gar nicht.
Und zweite Frage.
Absolut reine Ware.
Wie dumm kann man eigentlich sein, wenn man doch weiß, dass man das gemacht hat, zu sagen, ja klar, den Test mache ich. Das wird schon funktionieren. What could possibly go wrong? Also das verstehe ich bis heute nicht.
Nee, ja, das ist der hat mal in einem Podcast gesagt, ich meine, das war sogar hier Tatort Sport. Oder nee, Ehrenwort war das, kann ich auch empfehlen, Christoph Daum-Affäre. Die haben das mal aufgearbeitet und da hätte Daum gesagt, also der war schon regelmäßiger Konsument, aber das letzte Mal wäre in diesem Fall wohl schon eine Weile her gewesen.
Das war dann wahrscheinlich eine Haarprobe und damals hat man irgendwie, glaube ich, oder es wurde dann irgendwie so gesagt, dass es 6 Monate oder so gelten soll. Ja. Und entsprechend wahrscheinlich war die letzte Line nicht 6 Monate her oder wie auch immer. Also er hat es zumindest gemacht. Am Ende hat es ihn zu Fall gebracht, Christoph Daum. Aber hat sich ja rehabilitieren können. Später musste aber dann Umwege nehmen über die Türkei etc. pp. In jedem Fall mein Bundesliga-Skandal Nummer 2.
Ruhe in Frieden, Christoph Daum. Ich tue das, weil ich
ein absolut reines Gewissen habe.
Tommy, jetzt ist die Messlatte hoch auf Platz 2.
Ja, also ich habe gedacht, ich muss ja auch qua Rolle einmal eine etwas blau-weiße Färbung da reinbringen. Insofern ist es für mich natürlich bis heute eigentlich der größte Skandal, den der europäische Fußball jemals gesehen hat. Wir reden über das Relegationsspiel gegen Düsseldorf aus dem Jahre, aus der Saison 2011, 2012.
Das weiß jeder.
Das weiß jeder. Es kann eigentlich schon mal sein, Hinspiel Düsseldorf in Berlin gewonnen, 2-1. Und im Rückspiel, als wir quasi eigentlich nur noch einen Treffer erzielen mussten, um in die Verlängerung zu kommen, haben die Düsseldorfer Fans den Platz gestürmt. Und standen fortan einfach an der Auslinie links und rechts. So, und unter diesen Umständen, und ich weiß von einigen Spielern, dass sie Angst um ihr Leben hatten, das ist ja völlig klar, sollten wir dann da sozusagen dieses Spiel zu Ende spielen, haben es natürlich nicht geschafft, sind abgestiegen. Da gab es dann natürlich, und das wissen auch alle, wie du sagst, Kai, gab es ein juristisches Nachspiel, da hat man hier und da nochmal versucht, da eine neue Neuansetzung oder eine andere Wertung zu erreichen vor Gericht, hat aber leider nicht funktioniert. Und es hat den Begriff geprägt, und den finde ich bis heute eigentlich sehr, sehr spannend, ein positiv besetzter Platzsturm. Das war es nämlich am Ende, es war alles in Ordnung, es war alles völlig okay und legitim. Wenn man sich das nochmal anguckt, ich empfehle es euch, guckt es euch auf YouTube an, so wäre heute kein Spiel mehr zu Ende gegangen, auf gar keinen Fall. Aber damals war das okay, weil die da oben uns nicht mehr in der ersten Liga haben wollten. So, das ist meine Nummer 2.
Finde ich gut.
Skandal!
Genau, da ist der eigentliche, also der muss eigentlich kommen, ne? Aber ja. Lassen wir das.
Meine Nummer 2, ich wollte unbedingt den FIFA-Skandal irgendwo dabei haben, weil ich einfach so riesen Fan von der ganzen Aufarbeitung und Dramaturgie dieses Falles ist, der ja schlussendlich auch unter anderem die Herren Blatter und Platini zu Fall gebracht hat, plus ein paar Kollegas in den Bau. Das wäre aber alles zu breit gewesen. Und dann habe ich mich mal nur auf eine Person konzentriert, nämlich auf den geschätzten Chuck Blazer, den Whistleblower, Generalsekretär, Schatzmeister vom CONCACAF und mit Jack Warner, so dass dass das Mastermind der Schmiergeldzahlung im Bereich Americas. Und was ich nicht wusste ist, also der war ja relativ korpulent. Also der, so wo, als es heiß herging, da war er schon so in den 60ern. Das war dann so in den Nullerjahren und in den 10er-Jahren in 2000. Da sah der schon relativ dick aus wie der Weihnachtsmann. Und man sagte auch, also er konnte auch irgendwann nicht mehr gehen und er ist dann nur noch von E-Scooter von Essen zu Essen, von FIFA-Essen zu FIFA-Essen gefahren, so sagt man. Der hat das Ganze aber auch begleitet auf seinem Travel-Blog, Travels with Chuck Blazer and his Friends. Den gibt's immer noch. Der kann man auch noch mal gucken, wie er mit Putin diniert. Also es ist schon relativ absurd und unterhaltsam, aber also auch irgendwie ein Vordenker gewesen seiner Zeit, der gute Chuck. Und er hat noch so ein paar ganz witzige Anekdoten. Also er hatte zum Beispiel immer, also er konnte wirklich nur noch Scooter fahren, weil er nicht mehr gehen konnte vor Fettleibigkeit, aber er hatte immer oder häufig in New York einen Papagei auf der Schulter. So, das war sein Haustier und sein Markenzeichen. Und gleichzeitig hat er auch im Trump Tower, da war sein Büro, und er hatte noch einen zweiten Raum im Trump Tower oder ein Apartment, das war nur für seine Katzen.
Was ist eigentlich der Skandal hier? Das Essen mit Putin oder dieser Papagei und das Katzenzimmer?
Ja, am Ende hat er knapp 20 Millionen veruntreut und ist dann ja auch hat aber nie eine Steuererklärung gemacht und die ist Katzen deswegen waren teuer. 2011 vom FBI und der amerikanischen Steuerfahndung so unter Druck gesetzt worden, dass er ausgepackt hat und sich dann, das war auch lustig, die wollten ihn verkabeln, aber die Kabeln haben an seinem leicht adipösen Körper nicht gehalten für die FIFA-Meetings und dann hat er einen Schlüsselanhänger bekommen, wo er draufdrücken musste und dann hat das recorded und er hat tatsächlich über Jahre dann seine FIFA-Homes ausgekundschaftet und das war dann auch Grundlage für einige Einbuchtungen und unter anderem auch diesen legendären Abend im Mai im Bau Lack, wo dann die FIFA-Funktionäre 2015 abgeführt wurden. Also das war dann wiederum ganz gut, gestorben 2017, aber Travels with Chuck Blazer and his Friends ist schon ein Stück Zeitgeschichte.
Klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend, auch glaube ich gut gewählt. Hat natürlich mein Konzept so ein kleines bisschen miteinander gebracht, weil deine Bundesliga-Skandale bei mir das alles so hin und her geschoben haben, dass ich in der Bundesliga bleiben wollte. Eigentlich hatte ich mir andere Dinge überlegt, wie mal ausführlich darüber zurückreferieren, wie Juventus Turin eigentlich 2006 in die zweite Liga abgestiegen ist. In diesem Kontext habe ich dann weiter recherchiert und mir ist festgestellt, dass der SSC Neapel in der gleichen Zeit ja in der dritten Liga zwischendurch war, um dann in die zweite Liga aufzusteigen, in der gerade Juventus Turin als Skandaltruppe in die zweite Liga abgestiegen ist. Das Fass wurde mir aber zu groß. Und deswegen habe ich dann doch am Ende mich hier auf die Skandale, die wirklich auf dem Platz passieren, konzentriert und habe als meine Nummer zwei Matthias Schober ausgewählt. Denn, und auch da war ich live im Stadion, muss man die Geschichte zusammenfassen, der große...
Befinden wir uns im Jahr 2002?
2001, der große
ist nicht die Saison 2-1, 2-2? Nee, du hast recht, 2-1, sorry,
scheiße. Das ist die Saison 2001, gehört alles dazu, kommt gleich, Kai, habe dich in Geduld. Man muss die Konstellation zusammenbringen. Schalke 04 spielt gegen Unterhaching zu Hause. Schalke 04 gewinnt gegen Unterhaching und auch wieder Geschichten A von meinem Freund Pillard plus das, was wir alle im Fernsehen sehen. Eine Region weint vor Freude, weil sie das Gefühl hat, sie ist deutscher Meister geworden. 2001, Schalke 04. Dann macht auch noch Sergej Barbaris das Tor und damit ist Schalke 04 Meister. Und dann passiert in meinen Augen einer der größten Skandale, die der Fußball gehabt hat. Und ich war voll im Stadion und ich sage es hier, wir sind unter uns, eine kleine Gruppe, bitte tragt es nicht weiter raus. Ich war emotional beim HSV in diesem Spiel. Es ging mir wirklich darum, dass ich wollte, das hatte ich in meinem Leben vielleicht 2-3 Mal, dass die Bayern München schlagen. Und dann kommt so ein halb koordinierter Ball in Richtung Matthias Schober. Matthias Schober beim HSV im Tor. Warum war er beim HSV im Tor? Weil er von Schalke 04 ausgeliehen war. Wie viele Spiele hat Matthias Schober für den HSV gemacht? 3. Davon 1 am letzten Spieltag gegen Bayern München. Was macht Matthias Schober? Von Schalke 04 kommt, nimmt den Ball auf. Und der Rest ist Geschichte. Die dabei waren oder die es erlebt haben, werden das wissen. Patrick Andersson, der in seinem Leben übrigens auch nur einen einzigen Freistoß in seiner kompletten Karriere als Fußballprofi geschossen hat, hat diesen in der 95. Minute sich geschnappt und flach unter allen durch, rein, Tor. Bayern München wird mal wieder Meister. An Schalke sterben Menschen emotional, die sich bis heute nicht davon erholt haben. Oliver Kahn reißt die Eckfahne raus. Und Matthias Schober geht nicht wieder zurück zu Schalke 04. Und vielleicht ist das der eigentliche Skandal. Denn in der Saison danach geht er nicht nach Schalke, weil er aus irgendwelchen Gründen wollten sie ihn nicht wiederhaben. Er hat dann seine Karriere bei Hansa Rostock weitergeführt. Ist dann allerdings doch nochmal nach Rehabilitation, nach 6 Jahren wieder zurückzukommen. Trotzdem, weil ich da im Stadion gewesen bin, einer für mich der größten Skandale, die ich je erlebt habe in einem Fußballstadion.
Ja. Ich weiß nicht, ob die Definition von Skandal da passt, aber okay.
Na, aber das ist doch schon beim ersten auch so. Ihr sucht euch Skandale, dann hätten wir alle die gleichen Themen.
Du hast mehr so Tragödien, glaube ich.
Ich finde das völlig okay. Also, können wir
du musst dir vorstellen, du bist Schalke-Fan, du hast diese Situation, und dann weißt du, dass das ein Riesenskandal war. Ja, ich spiele in Eindeck. Der Kollege Wartha, den du immer als Einspieler benutzt, was sagt der?
Skandal!
Siehste? Das ist nicht Fatmir Wartha.
Das war in Rostock damals.
Janosch Gura oder so heißt er.
Von Ulm, Rostock.
Aber ne? Von genau. SSV Ulm, vier rote Karten in einem Spiel.
Sehr richtig, aber man muss ja auch sagen, also es ist schon ein bisschen Skandal, weil ich glaube, so die News an den Schalker Anhang, die standen da ja wirklich alle auf dem Feld und hingen mit dem Kopf am Radio. Und ich meine, Rollo Fuhrmann hat damals auch die Info rausgegeben, weil er falsch informiert war, Spiel ist aus, Schalke ist Meister.
Also, deshalb hat Rollo Fuhrmann nie mehr als Sideline-Reporter bei Schalke Heimspielen gearbeitet.
Also ich meine, Rollo ist ja sowieso über jeden Zweifel erhaben, aber also ich glaube, der war auch irgendwie falsch informiert, aber das ist schon echt so eine krasse Story, finde ich. Also auch mit dieser ganzen Legacy der Nichtmeisterschaft von Schalke über 100 Jahre und damals war ja noch irgendwie Assauer und so, die waren ja wirklich, das war ja noch alles viel Testosteron geladener, als es glaube ich heute noch ist. Das ist schon auch wirklich echt eine wahnsinnig krasse Story.
Wird es eben heute so nicht mehr geben, weil heute würde jemand hinter der Mauer liegen und den Flachschuss einfach abwehren mit dem Allerwertesten.
Ja. Also und es haben natürlich dabei. Alle Internet etc. Also, aber das war ja wirklich gefühlt so, dass da war ein Radio auf dem Platz und da haben irgendwie alle reingehört, weil mehr gab es nicht.
Klar, du hattest nicht diese Handy-App sowieso nicht, du hattest auch nicht die klassischen Fernseher und sowas wie Kicker-App, die ja heute quasi alle auf dem Laufenden hält mit ihren fast Echtzeit-News, gab es damals auch in dem Sinne nicht. Du hast dem dann auf den Premiere-Reporter Rollo Fuhrmann gehört.
Klar. Ja, wo man auch sagen muss, HSV-Aufstieg verpasst gegen Heidenheim, als Heidenheim das Ding macht, da waren sie auch alle, hatten Handys in der Hand und waren trotzdem da, sie sind aufgestiegen. Ja. Das sind halt schon die tragischen Situationen. Und ja, du hast vollkommen recht, Konstantin, das sind eher Tragödien. Ich habe nur keine Lust gehabt, klassische Skandale rauszusuchen, sondern ich wollte quasi das, was sich für Menschen auf dem Fußballplatz wie ein Skandal angefühlt hat, auswählen. Deswegen jetzt meine Nummer 2. Du bist dran, Nummer 1.
Die Großmutter aller Bundesliga-Skandale einfach und zitiere am besten, weil es so kompliziert ist, aus einem Bericht vom NDR, aber es ist ein neuer Bericht, aber eben nochmal zurückgeschaut auf den großen Bundesliga-Skandal von 1971, weil er so kompliziert ist, zitiere ich mal ein bisschen draus, damit wir den auch zumindest hier der Vollständigkeit halber mit dabei haben und auch merken, dass Hertha BSC nicht immer nur Opfer war, wenn es um Skandale ging. Am 6. Juni 1971 vormittags war die deutsche Fußballwelt noch in Ordnung. Mit viel Prominenz feierte Kickers Offenbach-Präsident Horst Gregory Canellas ein rauschendes Gartenfest anlässlich seines 50. Geburtstags. Die Stimmung war gut, bis der Jubilar gegen Mittag ein Tonbandgerät aufstellen ließ und die Starttaste drückte. Die Gäste und die anwesenden Journalisten trauten ihren Ohren kaum. Zu hören waren mitgeschnittene Telefongespräche zwischen Canellas und verschiedenen Bundesliga-Profis, die deutlich machten, dass im Abstiegskampf der abgelaufenen Saison 1970-71 jede Menge Geld geflossen war, um Spiele zu manipulieren. Bereits im Frühling des Jahres war Canellas ins Grübeln gekommen, weil die Offenbacher Konkurrenz am Tabellenende plötzlich auf wundersame Weise zu Siegen kam. Klarheit bekam er dann Anfang Mai, als er einen Anruf von Kölns Torwart Manfred Manglitz erhielt. Manglitz verlangte 25.000 D-Mark, andere Zeiten. Ansonsten werde er im Spiel gegen die abstiegsbedrohte Mannschaft Rot-Weiß Essen, Zitat, einige Dinger durchlassen, Zitat Ende. Canellas zahlte und Köln gewann 3:2. Die betrügerischen Machenschaften waren nun offenkundig. Nach eigener Aussage informierte Canellas den DFB und wurde im Auftrag der Funktionäre selbst aktiv. In Gegenwart eines Reporters rief er die Hertha-Profis Tasso Wild und Bernd Patzke an, bot ihnen 140.000 Mark für einen Sieg am 34. Spieltag gegen die abstiegsbedrohten Bielefelder. Die Berliner erwiderten, dass ein Arminia-Manager bereits 220.000 Mark für eine absichtliche Hertha-Niederlage geboten habe. Canellas rief wieder bei Manglitz an und erfuhr, dass für 100.000 Mark ein Offenbacher Sieg in Köln drin sei. Und um es zusammenzufassen, am Ende Bielefeld gewann mit 1:0 in Berlin, Offenbach verlor 2:4 in Köln und stieg ab. Und mit der Veröffentlichung der Telefonate flog jedoch der Betrug auf. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass in der Endphase der Saison 18 Partien gekauft worden waren. Und das ist die Großmutter aller Bundesliga-Skandale. Und im Fokus ist Horst Gregory Canellas gewesen, Kickers Offenbach-Präsident. Übrigens wurden da haufenweise Leute gesperrt. Ich glaube, Canellas hat auch Ärger bekommen. So ist es gelaufen. Hertha BSC nicht unschuldig, ne? Hat man ihm mal Geld geboten, wollen sie gleich mehr haben. Kennt man.
Das weiß ich nicht, ob das wirklich so war alles. Aber gut.
Ja, ja. Ich glaube, es gibt Beweise, aber die muss man nicht an jeder Stelle akzeptieren. Aber ja, und das ist die Mutter aller und damit auch komplett logisch und schon absurd. Es gab ja noch den einen oder anderen Wettskandal im Ende innerhalb der Liga. So lustig, dass es nie aufhört und aber auch ziemlich abstrus, was damals passiert ist. Vor allen Dingen in den Verhältnismäßigkeiten, die es damals gegeben hat, muss man sich immer mal so ein bisschen vor Augen führen. Ne?
Also für 100.000 Euro könntest du heute maximal noch eine U17-Mannschaft kaufen, eventuell, aber auch nur.
Ja, genau. Oder halt über Wettskandale irgendein NBA-Profi, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Tommy, hast du eine Nummer 1, die dem ebenbürtig ist?
Also wie gesagt, ich hatte diesen Zusatz Bundesliga-Skandal nicht auf dem Schirm, deswegen ist meiner quasi ein internationaler Skandal.
Das hat Kai Rippe ja schon gekillt, das Bundesliga.
Und für mich tatsächlich, wenn man die Aspekte Setting, Timing, handelnde Personen und dadurch generierte Bilder anschaut, tatsächlich der Skandal schlechthin und gleichzeitig Nein. aber auch etwas, womit wir alle...
Doch. Du nimmst jetzt nicht meine Nummer 1, Alter.
Es ist eine schöne Sommernacht im Juli 2006 im Berliner Olympiastadion. Und
aber ja, fair.
Und der vermutlich unsympathischste Abwehrspieler aller Zeiten trifft auf den vermutlich für mich größten Fußballer aller Zeiten, aber mindestens einen der 5 größten Fußballer aller Zeiten.
Unterschreibe ich.
Und zieht ihm am Trikot und zwar dauerhaft, woraufhin Zinedine Zidane, ja, meines Erachtens der GOAT, ihm sagt, ich kann dir mein Trikot auch nach dem Spiel einfach geben, wenn du immer dran ziehen musst. Und Materazzi hat darauf wohl geantwortet, ich ziehe deine Hure von einer Schwester vor. Und dann hat natürlich Zinedine Zidane das einzig Richtige gemacht, was wir alle auch tun würden. Und bis heute geht er ja gar nicht als der Bad Guy aus der Nummer raus, obwohl er natürlich ja physische Gewalt angewandt hat. Er hat ihm einen Kopfstoß auf die Brust gegeben. Und ich glaube, der berühmteste Kopfstoß aller Zeiten und noch berühmter, er wurde natürlich vom Feld gestellt, das war das WM-Finale. Ja, wenn man dann noch weiß, dass Italien im Grunde danach auch noch im Elfmeterschießen gewonnen hat und Weltmeister geworden ist.
Sein letztes Spiel.
Es war sein letztes Spiel und das vermutlich eigentlich auch ikonischste Bild aller Zeiten, wie er quasi nach dem Platzverweis an dem WM-Pokal vorbei in die Katakomben läuft. Und das ist, ich finde diesen Skandal deshalb so geil, weil er ja eigentlich auf dem Papier einen Good Guy und einen Bad Guy hat. Und dennoch würden wir, glaube ich, alle, und ich hoffe auch ihr da draußen, immer zu Sinne, den sie dann in dieser Situation halten und sagen, eigentlich hat er alles richtig gemacht. Und irgendwie kann man es ihm trotzdem nicht übel nehmen und es hat seiner Karriere trotzdem auch nicht geschadet. Das ist mein Skandal Nummer 1.
Ja, sehr, 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 sehr guter Pick. Bin ich nämlich voll bei dir, auch mit allem, was du sagst. Auch noch mit dem kleinen Add-on, dass er nebenbei auch noch, finde ich, den größten Elfmeter geschossen hat, den es je in einem WM-Finale gegeben hat, in der Art und Weise, wie er es gemacht hat.
Was nee, aber weißt du, was mich
da kritisch rein, das stimmt nicht. Der hat diesen Panenka-Elfmeter an die Latte gesetzt und hat ganz beängstigt draufgeschaut, als das Ding in der Linie gesprungen ist.
Da genau, das ärgert mich nicht, weil der nicht perfekt drin war, sondern es war kurz so, war der drin ja, oder genau, nicht, weil sonst wäre bekommen. Es tatsächlich der beste aller Zeiten.
Versaut, ja, aber genau, dadurch ist es das doch geworden.
Nee, das
die Eier musst du haben.
Ne? Die Eier musst du haben, aber dann musst du richtig machen. Ich fand auch irgendwie, Zidane war wahrscheinlich sowieso ein bisschen on the edge. Ne, so ein Elfmeter zu schießen, macht er ja normalerweise nie vorher. Ne? Also einfach immer klassisch in die Ecke geschossen.
Zeig mir einen anderen, der im WM-Finale so einen Elfmeter geschossen hat.
Ja, Wahnsinn.
Und dann ja, ein, der richtig reingeht Spiel. Und nicht einen, wo man einen Arsch zittern muss.
Kurze Anekdote, wir haben uns damals, meine Freundin und ich, weil das war für mich ein legendäres Jahr 2006, da habe ich Abi gemacht, wir wussten WM im eigenen Land. Und statt das im Fernsehen zu gucken, haben wir gesagt, wir setzen uns quasi davor auf den Parkplatz und gucken das auf so einem, wir hatten da so einen kleinen Fernseher, einfach um das zu hören und zu spüren. So, ne? Wir hatten natürlich kein Ticket. Und dann saßen wir da tatsächlich und haben die Hymnen gehört und ich glaube sogar gehört zu haben, wie die Stirn von Zidane auf die Brust von Materazzi geklatscht hat.
Aber interessant ist auch, dass die Franzosen ihm das wirklich nicht übel genommen haben. Also es gab schon andere Situationen, so welche Beckham war ja der absolute Boomer in 98, als er sich von Simeone provozieren lassen hat und rot gesehen hat im
10 Löwen und ein Idiot oder was war nochmal der Slogan dazu?
Eben, und da musste sich ja, Beckham hat sich ja rehabilitiert mit diesem Freistoß gegen Griechenland bei der Qualifikation später, aber insofern, also es gab schon andere, ne? Dann irgendwie, ja, das war jetzt vollkommen idiotisch, aber da hat irgendwie keiner in Frankreich gesagt, ja, das war schlimm, dass quasi Frankreich dadurch nicht die WM gewonnen hat.
Ja, finde ich gut. Kai Rippe, die Messlatte wird immer höher.
Genau. Ich wollte Kraft meines Amtes als kommerziell getriebenes Kapitalistenschwein im Sport ja auf jeden Fall nochmal einen anders gelagerten Vermarktungsskandal reinmachen. Und zwar befinden wir uns im 2019. Kennt ihr zufällig den berühmten Sekundenklau in der Bandenvermarktung vom DFB? Das ist eine nicht genannte Nein. Vermarktungsagentur. Klammer auf, nicht Sport 5, Klammer zu. Normalerweise verkauft man ja Banden im 30-Sekunden-Takt an Werbetreibende. Und besagte Vermarktungsagentur hat immer nur 29 Sekunden verkauft und hat die überbleibenden Sekunden nochmal zusammengezählt und nochmal in ein Extra-Paket gepackt und das weiterverkauft. Und so, das ging auch ein paar Jahre lang gut und das ist dann erst nach 2-3 Jahren später ist das dann aufgeflogen und dann hat
Aber
man sich
wie?
Das angeguckt.
Wie ist das aufgeflogen? Hat da jemand dich gezählt oder sagen, was?
Welcher Bananenzähler oder Erbsenzähler stand da mit einer Stoppuhr am Ende da?
Also es gab tatsächlich, also so ist es am Ende aufgeklärt worden, da haben die dann immer die Bandenrotationen wirklich gestoppt und haben dann gesehen, dass bei Post, Commerzbank und wer da noch alles Partner war, immer 29 Sekunden waren und nicht 30. Und es war dann am Ende natürlich ein Einzelfall, das war ein krimineller Mitarbeiter, da hat auch niemand anderes was mitbekommen, weißt du, also gerade jeder, der sich mit so Bandenanimationen auskennt, der weiß genau, das kann ein Einzelner total einfach manipulieren. Ja. Ne? Also der Prozess ist da ganz.
Aber Kai, ich muss sagen, kurz die Analogie zu meinem Skandal gerade. Ich finde, auch wenn es die Konkurrenz war, das ist der Zidane, der Vermarktungsskandal. Denn eigentlich bin ich auf der Seite des Typen, der sich das ausgedacht hat.
Ich finde auch, ehrlich gesagt, ich bin da auch so ambivalent, also das Chuspe oder das Schuspe zu haben.
Und auch die kriminelle Energie auch, ja, das ist schon geil.
Ja, das finde ich eigentlich auch ganz geil. Also das hat irgendwie sowas von irgendwie so Thomas Crown oder was weiß ich was, so berühmten Fernsehdieben oder Lupin. Wo, also man ist so ein bisschen fast auf der Seite von dem bauernschlauen Typen, der das gemacht hat. Also hat am Ende die Agentur, glaube ich, auch eher ein paar Millionchen gekostet und ist alles zurückgezahlt worden. Aber das ist mein Skandal Nummer 1, ist der legendäre Bandensekundenklau beim DFB.
Auch guter Call, finde ich sehr interessant, auch in der Konstellation, dass er von dir kommt. Ich schließe mit einem Skandal, den wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob alle von uns erlebt haben, aber der den jungen Nico wirklich bis ins Mark erschüttert hat. Und ich also schon viel Emotionen mit mir rumgetragen habe und ich eigentlich eine riesen Faszination und auch Vorliebe für die Jungs aus der anderen Mannschaft gehabt habe, aber an dem Abend war ich fassungslos und ohnmächtig darüber, dass es passiert ist. Wir reden vom WM-Achtelfinale der Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien. Bundesrepublik Deutschland gegen die Niederlande und Frank Rijkaard spuckt Rudi Völler in die Haare. Und ich sag euch, dieses ganze Spiel und alles, was da passiert ist, da steckt so viel drin, auch in dieser Eskalation aus diesem Hass zwischen Holland und Niederlande, der Situation, wie sie aufeinander, also ja im Prinzip, also bis unter die Zähne aufeinander eintreten wollen. Und dann gibt's die Situation und von Bräukelen im Tor und Rijkaard und die kollidieren irgendwie so ein kleines bisschen mit Völler mittendrin. Daraufhin kriegt Völler eine rote Karte, geht weg, ist fassungslos. Und im Weggehen spuckt ihm Frank Rijkaard hinten in die Haare. Ich weiß nicht, ob ihr das mit, also auf dem Sender habt, rückwirkend oder so. Ich weiß noch, wie ohnmächtig wütend ich war. Und die Freude darüber, um die Geschichte zu Ende zu bringen, dass dann am Ende Deutschland wird der Weltmeister, war Jürgen Klinsmann, glaube ich, wahrscheinlich das größte Fußballspiel in seiner, zumindest Nationalmannschaftskarriere, gemacht hat, weil er ja im Prinzip alleine sich gegen diese beinharte holländische Verteidigung durchgesetzt hat, auch nur kassiert hat. Also wenn man heute so mit einer Slow-Mo und Close Camera, ja, wenn man sich da mal nur eine Klinsmann-Cam aufgestellt hätte, ich glaube, das wäre auf jeden Fall, also da würden Dramen draus gedreht werden. Und am Ende gewinnen sie und ziehen weiter und werden Weltmeister. Aber diese Bilder, auch dieses berühmte Foto, wie Rijkaard Völler in die Haare spuckt, Alter Schwede, war ich sauer damals.
Also, ey, ich meine, wir revealen jetzt ja, dass wir wirklich alte Säcke sind, Nico, du und ich. Es gibt, glaube ich, Podcast-Teilnehmer, die waren da noch gar nicht geboren, also von uns Vieren. Aber also das ist das Spiel, was mir auch mit Abstand am präsentesten ist von der 90er-WM. Das war meine erste richtig wahrgenommene WM. 86 habe ich zwar ein bisschen gesehen, aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber 90 habe ich jedes Spiel komplett von vorne hin gesehen. Ich weiß auch ganz genau, wo ich es geguckt habe und diese Holland-Nummer. Ich könnte wahrscheinlich sogar beide Mannschaften noch die Ausstellungen sagen. Also das war wirklich krass. Und das war wirklich so richtig blanker Hass. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Also vielleicht noch zwischen Brasilien und Argentinien, wenn die aufeinandertreffen. Aber also das war wirklich, Deutschland-Holland war blanker Hass.
Ja. Ich war da ja drei. Und ich muss ehrlich sagen, meine erste wahrgenommene WM war 94 USA. Aber ich kenne die Szene natürlich. Und ich muss sagen, diese Rivalität Deutschland-Holland ist für mich quasi... Die kenne ich nur aus zweiter Hand. Also die habe ich nie so empfunden und auch, ja, ich hab festgestellt, dass es die gibt und wird schon stimmen. Ja, und ich kenne diese Bilder und das ist natürlich Wahnsinn. Ich glaube, hätte ich das Spiel gesehen, wäre ich auch, da wäre das ein oder andere Schimpfwort gefallen, möchte ich sagen. Aber insofern habe ich da natürlich nur so historische Erinnerungen dran. Ich habe es nicht live gesehen. Ne. Und Eckner, wie gesagt, du warst ja noch gar nicht geboren, oder?
Also meine erste WM, die ich, 98 durfte ich nicht angucken, weil da habe ich dann nur am nächsten Morgen erfahren, dass Christian bei uns eine rote Karte gesehen hat gegen Kroatien, mal 0-3 verloren.
Das auch ein Skandal. Das ist eigentlich der größte Skandal.
Durfte ich nicht angucken, aber es wurde mir gesagt. Ich habe nur ein einziges Tor bei der WM 98 gesehen, das war Laurent Blanc, Golden Goal im Achtelfinale gegen Paraguay. Das habe ich dann im Wohnzimmer nachgestellt bei meinen Eltern.
War das nicht sogar ein Silver Goal?
Golden Goal war es damals. Silver Goal war dann EM 2000, glaube ich.
Was war nochmal der Unterschied?
Silver Goal war, wenn du ein Tor erzielst und dann bis zum Ende der Halbzeit der Verlängerung kein weiteres Tor fällt, hast du gewonnen.
Ey, guck mal nach. Ich weiß ja aus
Nein, der Golden Goal, Laurent Blanc. Laurent Blanc, Golden Goal auf alle Fälle. Habe ich 100 Mal nachgestellt bei uns im Flur, wo ich auch Fußball gespielt habe. Nee, also genau, 2002 war meine richtige erste WM. Aber ich habe mir das Spiel, trotzdem das Achtelfinale war es ja, trotzdem auch irgendwann auf YouTube mal angeschaut, also du hast vollkommen recht, Klinsmanns wahrscheinlich Masterclass quasi und Andi Premier mit diesem super Tor dann zum 2-0, und da war es ja eigentlich entschieden. Was ich aber eben auch weiß, 74 haben ja die Niederländer damals vom WM-Finale gesagt, ja heute holen wir unsere Fahrräder zurück, als großen Slogan, in Anlehnung an quasi die Enteignung von Fahrrädern durch Nazi-Deutschland bei der Besetzung der Niederlande, und ich glaube, das hat noch übergeschwappt dann bis 1990, also die Feindschaft war nicht beendet, nur weil vielleicht die Generation eine andere war.
Ja,
und Leon Beenhaker noch ganz kurz an. Leo Beenhaker übrigens vor ein paar Monaten gestorben, der Trainer der Niederländer.
Ja, aber das muss ich sagen, da kann ich mich noch dran erinnern, dass das zu der Zeit auf jeden Fall noch mehr Nachkriegswehen hatte, dieses 90er-90er-Duell, als alles so ein bisschen drumherum. Das ist schon in die Köpfe eingebrannt und für mich deshalb auch nach wie vor ein riesengroßer Skandal.
Kann ich noch einen außer der Reihe machen, aber der hat auch nur 3 Sekunden, weil den hatte ich als Backup bei mir auf der Uhr. Der ist auch nur für dich, Nico. Kannst du dich noch an die Muffe im Spiel gegen Schalke erinnern? Die legendäre Flutlichtmuffe im Weserstadion, wo es ja, mal kurz dunkel auch. Wurde.
Ja, ja.
Die ist geil. Den beschwere ich mir nochmal off-air. Das dauert sonst zu lange. Aber das war schön.
Wäre eigentlich, also vielen Dank für die Ausführung, Jungs. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Ich hätte gedacht, ihr als Bremer, sorry, dass ich mal reinkriege, ihr habt über die Papierkugel als großen Skandal damals im Nordderby.
Nee, das ist kein Skandal. Das ist einfach ein riesengroßes Geschenk gewesen. Also nochmal, vielen Dank für diese Ausführung und so. Wäre eigentlich so ein dann durchgeführtes La Liga-Spiel in Miami auch einer der größten Skandale in der Fußballgeschichte? Oder Kai Rippe, einfach nur ein ganz normales, weiteres Geschäftsmodell des kaputten Fußballs auf dieser Welt?
B, glaube ich. Aber ich gehöre ja auch zu den Leuten, die tatsächlich so Spiele, wenn es keine Überhand nimmt von Ligen in anderen Ländern, wenn es coole Standorte sind, auch völlig okay finden.
Und gnadenlos Miami, verhökern würdest, sagen wir, wie es ist.
Ja, also ich das ist halt die Realität. So, und in der NFL feiern wir das ja auch irgendwo ab. Und es gibt einige Downsides, so, da können wir auch gerne drüber sprechen. Für die Heimfans ist das auf jeden Fall Mist, so außer Frage. Aber wenn du es halt mit deinen Internationalisierungsambitionen als Liga ernst meinst, dann musst du halt solche Schritte gehen. Und ich.
Lass doch mal kurz, worum geht's eigentlich? Ne? Für die, die vielleicht echten Fußball sich angeguckt haben in der Zwischenzeit oder in Kapstadt waren. Was ist previously on La Liga?
Ach so, wer also quasi durch Moritz Krattenmacher immer noch so ein bisschen siegestrunken war dann am Wochenende, hat vielleicht nicht mitbekommen. Also wir können ja nochmal kurz drauf eingehen. Wir reden über die geplanten, nennen wir es mal International Games von Serie A und La Liga. Und La Liga hatte geplant, eine Partie zwischen Barcelona und Villarreal in Miami auszutragen, um dort den natürlich sehr Hispanic-Latino geprägten Markt zu bespielen. Auch vor dem Hintergrund, dass Lionel Messi womöglich die größte Major League Soccer-Saison aller Zeiten gespielt hat und dass eben Miami als Verein jetzt auch richtig boomt dort, vor allem mehr als der Rest der Major League Soccer, und dass man eben gerne dort dann so ein Spiel austragen würde, um eben auch als internationales Produkt La Liga wahrgenommen zu werden. Jetzt kam es allerdings dazu, dass da alle anderen in La Liga so gar keinen Bock drauf hatten. Real Madrid hat sich eh beschwert. Die beschweren sich immer, wenn irgendwie es so aussieht, als könnte der FC Barcelona irgendwo vielleicht sich einen ökonomischen Vorteil erarbeiten. Es kam aber auch zeitgleich dazu, dass die spanische Spielergewerkschaft Proteste organisiert hat und ihr Vorgehen mit einem Mangel an Transparenz und Dialog seitens der Liga begründete. Und insofern gab es jetzt vor kurzem, das war, ich glaube, vor einer Woche ungefähr, gab es bei vielen Spielen in La Liga Proteste. Das heißt also, die ersten 15 Sekunden nach Anpfiff der Spiele blieben alle Spieler stehen. Keiner hat sich bewegt. Es war so ein Protest für 15 Sekunden von vielen Teams gegen dieses erste International Game von La Liga. Die spanische Liga hat im Übrigen dann die Regisseure angewiesen, während dieser 15 Sekunden irgendwie das Stadion von außen zu zeigen oder irgendwelche Impressionen von den Städten, wo gerade das Spiel stattfindet. Also man hat diesen Protest nicht gesehen im Fernsehen, zumindest nicht in den klassischen spanischen Übertragungen, aber natürlich über Social Media wurde das Ganze verbreitet. Und am Ende gab es auch noch Kritik vom EU-Sportkommissar zum Beispiel, der das kritisiert hat und einen Verrat an den Fangemeinschaften nannte. Das spanische Fanbündnis hat sich eingeschaltet und auch das Fanbündnis Football Supporters Europe. Und am Ende entschied La Liga eben, dass man dieses Spiel nicht in Miami austragen wird, sondern ganz regulär, wie es normalerweise ausgetragen werden würde. Jetzt gibt es einen zweiten Fall und der ist spannend. In Italien wird Anfang Februar in der Serie A der AC Milan auf Como treffen. Como war ja auch schon ihr Thema. Und Serie A hatte sich gedacht, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Denn Como sind so im Aufgalopp. AC Milan, eine große Marke weltweit, vielleicht mit die größte Serie A-Marke zumindest, weil die auch gut den Outreach machen, zum Beispiel in die USA hinein. Und warum nutzen wir nicht diesen Zeitpunkt? Denn zum Zeitpunkt des Heimspiels zwischen Milan und Como starten die Olympischen Winterspiele, die ja auch in Milano stattfinden. Und das Stadion San Siro wird genutzt für die Eröffnungsfeier. Jetzt nicht an dem Tag selber aus meiner Sicht, aber zumindest da in den Zeitraum. Dann nehmen wir das einfach als Anlass, um ein Spiel zu verlegen. Und zwar nach Perth in Australien. Und lassen es einfach dort austragen. Und haben damit unser erstes International Game als Serie A. Auch natürlich dort gibt es in Italien jetzt Proteste und erste so Unmutsäußerungen. Zum Beispiel Adrien Rabiot, der, wie auch seine Mutter, ja nie davor zurückschreckt, mal irgendwie gegen irgendwann zu schießen. Meistens seine Mutter eher als er selber, aber das ist ein anderes Thema. In jedem Fall Rabiot, der seit 3 Tagen bei Milan spielt, nachdem er bei Olympique Marseille rausgeflogen ist, noch vor Ende des Transferfensters, nannte den Plan absurd, bekam allerdings vom Geschäftsführer der Serie A sofort eine Zurechtweisung, denn Luigi De Schiavo, der Geschäftsführer der Serie A, sagte, Zitat, er sollte Respekt vor seinem Einkommen und seinem Arbeitgeber haben. Zitat Ende, in Klammern unter die Klappe halten. Also, das Spiel Anfang Februar soll, Stand jetzt, in Perth, Australien stattfinden und eben nicht in Mailand. Ob es dann wirklich dazu kommt, werden wir sehen. Aber diese International Games war jetzt der erste Plan und die ersten Vorstöße gab es schon von Serie A und La Liga. Nur man sieht jetzt eben aufgrund des Protests in Spanien, kann das Ganze auch wieder einknicken. Und als letzte Anmerkung, das wird interessant dahingehend, die UEFA zum Beispiel und FIFA, die waren jetzt auch nicht unbedingt so angetan davon. Also am Ende gab es eine Zustimmung, aber nur reluctantly. Also nur so unter Vorbehalt. Und man hat es eben dann bei dem Ganzen zugestimmt, aber war nicht so davon überzeugt und angetan, dass die Spiele verlegt werden aus dem eigentlichen Land nach Miami oder nach Australien.
Fanbeauftragter Tommy Mühe. Skandal?
Skandal!
Auf eine Art haben wir das ja auch schon in den verschiedensten Spielarten besprochen. Also ich glaube vom Grundsatz her, es gibt ja offensichtlich den Need, das zu machen. Stichwort Internationalisierung, Kai, ich werde auch dir gleich das Wort überlassen, weil du, glaube ich, einen guten Punkt hattest im Vorgespräch, dass viele Menschen, die darüber diskutieren, gar nicht so richtig checken, warum das eigentlich gemacht wird. Ich finde dennoch beruhigend zu sehen, dass auch Spieler oder Fans oder wer auch immer, immer noch, Stichwort Tennisball, genug Macht haben, um solche Pläne durchaus auch mal zu durchkreuzen. So, also, dass man nicht völlig an den Interessen der Fans vorbei sich solche Dinge überlegen und durchführen kann, das gibt mir zumindest etwas Hoffnung. So.
Ja, da gebe ich dir recht. Also, das ist zumindest mal ein sehr erfolgreicher Protest gewesen mit den Spielern. Das fand ich auch beeindruckend, wie schnell das geklappt hat. Aber um deinen Punkt aufzunehmen, muss man, glaube ich, wirklich nochmal klarstellen, wer treibt solche Spiele und wie wird damit Geld verdient. Am Ende, und das gilt für alle Ligen, das gilt für die Premier League, die La Liga und auch die DFL, werden solche internationalen Games, ob es Freundschaftsspiele sind, in Deutschland redet man ja vielleicht sogar über den Supercup, bis hin zu, man trägt wirklich ein Pflichtspiel abroad aus. Der Treiber ist immer der Ligaverbund. Die La Liga mit dem geschätzten Herrn Tebas an der Spitze oder in der DFL, in Deutschland wäre es die DFL. Weil der wesentliche Zweck von Auslandsspielen, das ist eine Werbemaßnahme, um perspektivisch die TV-Erlöse in dem jeweiligen Land zu steigern. So, in den USA ist ESPN der übertragende Sender. Dafür kriegt Deutschland, glaube ich, aktuell 35 Millionen Dollar pro Jahr. Die La Liga kriegt übrigens, glaube ich, etwa 175 von ESPN. Und beide Ligen haben aber die Ambition, über internationale Spiele in den USA diesen TV-Vertrag beim nächsten Mal zu steigern. Das ist der wesentliche Grund. Und die Liga ist der Treiber. Die Liga ist natürlich der Verbund aus allen Vereinen. Und auch die Liga bespricht dann mit den Vereinen, wer hat das größte Potenzial und wer möchte denn eigentlich dann beispielsweise in die USA für die La Liga hier am Standort Miami dort ein Spiel austragen. Dass da die Wahl auf Barcelona fällt, ist naheliegend.
Das Barcelona, ist der obvious case, ja.
Genau, Barcelona selber hat auch zwei Interessen. Also zum einen werden solche Auslandsreisen dann von der Liga subventioniert, weil man muss wissen, also in Deutschland hat mir mal ein Clubvertreter erzählt, sobald er in den Flieger steigt für ein Auslandsspiel, hat er schon 300.000 Euro Kosten auf der Uhr. Weil die fliegen mit, keine Ahnung, 40 plus x Leuten, die fliegen alle Business, die brauchen alle Hotels für mehrere Tage. So, also da entstehen horrende Kosten, die du natürlich nicht hättest, wenn du das Spiel einfach in Deutschland austragen würdest. So, je nachdem, wie lange du bleibst, wenn du sogar noch zwei Spiele machst, wird es deutlich mehr. Gehen wir mal davon aus, das sind 300.000, 400.000 Euro Kosten auf der Uhr. Die hast du als Verein erstmal, die kriegst du in der Regel gebackt von der Liga. Die Liga subventioniert das. In Deutschland kriegst du, glaube ich, Minimum 450.000 Euro, wenn du halt so ein Auslandsspiel machst in einem Kernmarkt. Darüber hinaus hast du aber auch als Verein natürlich irgendwie ein Interesse, deine Marke international aufzubauen. Die kannst du dann kommerzialisieren über Sponsorships. Das ist der zweite Use Case in der Kommerzialisierung, den es neben der Steigerung der internationalen TV-Erlöse bei Auslandsspielen gibt. Alles andere, Merchandising, Trikotverkäufe etc., ist Also es sei denn, du bist vielleicht Manchester United, völlig egal.
Was ich da so ein bisschen in Frage stelle, ist, inwieweit ein einziges Auslandsspiel wirklich da so diesen Unterschied macht. Also das,
frag mal die NFL.
Ja, die NFL ist aber ein ganz anderer Case. Also die NFL hat erstmal eine viel kürzere Saison, es gibt viel weniger Spiele. Ich meine, die La Liga hat 380 Spiele, ne? Und du machst ein einziges was im Ausland. Und vor allem ist natürlich ein ganz anderes Publikum als jetzt beim Fußball. Ist ja eh schon viel, viel eventiger. Aber inwieweit auch, und inwieweit die International Games der NFL jetzt dazu geführt haben, dass irgendwo ein TV-Vertrag höher ausfällt als vielleicht vorher. Oder also ja, die Rechteerlöse höher werden. Also inwieweit finde, da, inwieweit da dann wirklich das dazu führt, dass zum Beispiel jetzt ESPN Deportivo zum Beispiel, also, ne, dann der spanische Ableger, dass die jetzt zum Beispiel die Liga mehr zahlen, da sehe ich noch nicht so richtig also, den Zusammenhang.
Das ist ein total berechtigter Punkt, wo es auch noch, glaube ich, nicht so den harten Proof of Concept gibt. Aber bei der NFL haben wir ja gesehen, dass das Germany Game gucken halt, korrigier mich, Konstantin, schon ein Drittel mehr Leute als das, als ein vergleichbares Game in den USA. Also ja, einfach, weil es in Deutschland genau, stattfindet.
Richtig, aber diese Drittel mehr Leute
gemacht wird.
Ja. Diese Drittel mehr Leute.
Lass mich kurz zu Ende führen.
Nee, ich wollte nur sagen, diese Drittel mehr Leute ist relativ marginal, was den ökonomischen Effekt betrifft.
Naja, also am Ende hast du dann aber 900.000 Leute, die zugucken und nicht 600.000 Leute, also beim NFL-Spiel. Und das kommt natürlich, weil du lokale Werbemaßnahmen hast, weil die Leute dann irgendwie mitkriegen, ach krass, da ist jetzt mal ein Spiel in Deutschland, da gucke ich mal rein. Aber du hast einen spürbaren Effekt in den Einschaltquoten. Einfach nur, weil das Spiel im Waldstadion stattfindet und nicht irgendwo in den USA. So, und dasselbe gilt natürlich auch für Fußballspiele, wenn die in den USA stattfinden. Auch dann gucken auf ESPN mehr Leute dazu, auch ein deutsches Spiel oder in diesem Fall ein spanisches Spiel, als wenn das halt in Madrid oder in Barcelona ausgetragen wird. Aber die berechtigte Frage ist natürlich, reicht ein Spiel aus oder musst du nicht, um wirklich einen nachhaltigen Effekt zu haben, wo, das ist ja immer die Idee, die Leute kommen über ein Spiel ran und gucken dann weiter und kaufen sich dann auf ESPN dann am Ende auch einen Season Pass für die La Liga und geben Geld aus. So, also dafür ist ein Spiel natürlich zu wenig.
Aber ganz kurz, war der Structure-Test nicht die Club-WM eigentlich und haben wir eigentlich nicht genau diesen Effekt, von dem du sprichst, nicht gesehen in den USA? Also war es nicht so, dass es eben kaum Leute geguckt haben und die Stadien auch nicht voll waren, obwohl es ja dann vor Ort war?
Ich meine, die Club-WM, klar, die Stadien, also vor Ort, ich meine, die Zuschauerzahlen waren ja sehr unterschiedlich, ne? Also es gab ja manche Spiele, die waren ganz gut besucht, manche Spiele waren komplett überhaupt nicht besucht, weil die Club-WM, glaube ich, auch zu sehr aufgeblasen war. Plus die kam auf The Zone, eben in ein Anbieter, der hier sehr beliebt ist in Europa, in den USA noch gar keine große Rolle spielt, weil es eigentlich rein weg so eine Streaming-Plattform für Boxkämpfe ist momentan in den USA.
Ja, aber also top.
Und noch eine weitere Sache, die NFL, weil wir gerne immer den Vergleich ziehen, die NFL möchte aber auch, hat zumindest jetzt vor Jahren mal die Entscheidung getroffen, wir machen International Games, weil wir ein an sich reineweg amerikanisches Produkt, wo nur ein paar Amerikaner, viele, das vielleicht irgendwo auf der Welt schon betreiben, ich rede jetzt von vor 20 Jahren oder so, wollen ein amerikanisches Produkt in die Welt hinaustreiben. Fußball ist schon ein globales Produkt. Es gibt schon Barcelona-Fans in den USA und das wird es nicht unbedingt so viel mehr geben. Also auch das ist so ein Thema, ne? Also es ist ja schon eine globale Geschichte. Und es gibt schon haufenweise Barca und Villarreal-Trikots wahrscheinlich nicht, aber haufenweise Barca-Trikots, die du in Miami siehst. Du wirst dadurch nicht einen neuen Markt erschließen auch.
Ja, aber ich würde es auch nicht nur auf Miami reduzieren, sondern allein der Fakt, dass es in den USA stattfindet, wird wahrscheinlich gesamt-USA-weit dazu führen, dass mehr Leute einschalten. Und ich glaube, man nimmt halt Miami, weil es am Ende ein Sure-Shot ist, der Messi-Verein, du hast die Hispanics, also da wirst du auf jeden Fall ein volles Stadion haben. Das ist ja auch wichtig. Aber der Gesamteffekt zielt auf Leute in ganz Amerika ab, weil die sollen sich mehr ESPN-Abos für die La Liga kaufen, weil höchstwahrscheinlich in Miami haben es schon relativ viele. Und dein Punkt, Tommy, ist total richtig. Die Club-WM hat ja gezeigt, dass du wirklich sehr genau gucken musst, welche Paarungen hast du, um nicht irgendwie vor leeren Stadien zu spielen. Und deshalb ist, glaube ich, so dieses Ding Barcelona gegen Villarreal, das nach Miami zu schicken, ist schon so ein bisschen ein Safe Bet. wenn du jetzt, keine Ahnung, San Sebastian gegen Getafe nach New York geschickt hättest, hättest du vielleicht eine Leerfahrt erreicht. Ne? Das ist schon, also das ist so.
Ich frag mich bei der ganzen Reise halt aber auch, ob man das Produkt da einfach unterschätzt. Bei dieser ganzen Diskussion. Denn wir selbst die Vergleiche mit und auch die NFL hat 280 Spiele im Jahr. Also das ist dann auch eine große Saison. Viele Spiele, viele Optionen, davon hauen die viel raus. Das amerikanische Produkt hat einen anderen Vermarktungskern, als es das europäische hat. Der Protest, den wir gesehen haben, hat nichts mit Fans, sondern mit Spielern zu tun. Wahrscheinlich mit einem dann doch irgendwo Wertekompass, der in dem gesamten Konstrukt noch drinsteckt. Weil ich glaube auch, wir in der Konstellation in der NFL, wenn, keine Ahnung, Colts gegen Falcons in Deutschland spielen, dann wäre das Pendant dazu ja wahrscheinlich, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt gegen, jetzt will ich nicht Heidenheim sagen, aber keine Ahnung, gegen Mainz 05 oder so, als irgendwie so einen kleinen Derby-Klassiker, den man dann versucht irgendwie in irgendeiner amerikanischen oder Stadt zu verkaufen. Und das wird ja nie funktionieren, weil dafür der moralische Wert dessen, was da passiert, hier viel zu groß ist, oder?
An wen ist die Frage gestellt?
Runde an euch.
Wie gesagt, ich würde diesen NFL-Vergleich jetzt einfach irgendwie, ich kann mit dem nicht so weit anfangen, weil man hat ein amerikanisches Produkt in die Welt hinausgetragen. Fußball ist schon ein globaler Sport. Also ist ein globaler Sport. Du musst niemanden in Miami oder niemanden in den USA Fußball näher bringen. Die wissen, was es ist. Man möchte jetzt nur als La Liga zum Beispiel, dass man da einen besseren Fußabdruck hat, ein bisschen mehr Präsenz zeigt, dass man so zeigt, wir kümmern uns um euch. Ihr seid uns wichtig, USA. Wir wollen gerne da sein, weißt du, oder hier Hispanic Markt. Wir wollen gerne da sein. Das ist ja eigentlich nur mehr Symbolpolitik, genauso wie Serie A dann sagt, Australien, interessanter Markt für uns. Es gibt doch auch natürlich aus italienischstämmige zum Beispiel in Australien. Es gibt da vielleicht für uns eine Möglichkeit. Wir zeigen uns mal vor Ort und dadurch haben wir dann vielleicht einen besseren Zutritt und mehr Möglichkeiten. Die Einschaltquoten würde ich im Übrigen vernachlässigen. Also weiter einmal ein paar hunderttausend mehr einschalten, das ist ökonomisch gesehen irrelevant. Für Sender ist es nicht, also diese eine Einschaltquote ist nicht relevant dann an der Stelle. Da machst du so wenig Plus am Ende im Vergleich zum normalen Spiel. Darum geht es ja nicht, aber es geht ja so ein bisschen darum, irgendwie zu zeigen, ey, wir kümmern uns um euch. Und auf der anderen Seite sagen wir dann die Spieler plus die Fans, Büchse der Pantora ist geöffnet. Wenn wir es einmal machen, machen wir es demnächst dann viermal in der Saison und irgendwann achtmal und irgendwann 20-mal.
Also ich gehe alles mit, was du sagst, Konstantin, bis auf eine Sache. Ich glaube nicht, dass der Adressat dieses ey, wir sind da und bespielen mal den Markt, wirklich die Fans vor Ort sind, sondern es sind vielleicht eher die TV-Anstalten wie die ESPN oder so. Weil ich glaube schon, wenn du mit denen den nächsten TV-Vertrag für die La Liga in den USA verhandelst, der läuft, keine Ahnung, bis 28, 29 läuft er noch, so, und dann gehst du wieder ein Jahr vorher mit ESPN und den Alternativen in den Ring. Und wenn du dann sagst, hey, guck mal hier, wir wollen mehr Geld, wir sind ja auch vor Ort, das ist ein eher qualitatives Argument, das ist das, worauf die eigentlich abzielen. Ich glaube nicht, dass die mit einem internationalen Spiel wirklich den Fans vor Ort was Gutes tun wollen, sondern ich glaube, es geht maßgeblich darum, sich in eine bessere Position für die TV-Gelderlöse im Folgevertrag 28/29 zu begeben. Und es ist so, mit einem Spiel wirst du nicht die Reichweite, die Interessen in irgendwelchen Umfragen für die La Liga signifikant steigern. Da müsste man mehr machen, aber du hast trotzdem ein qualitatives Argument gegenüber den TV- und Streaming-Veranstaltern da.
Aber dann habe ich eine Frage. Wenn du sagst, das geht gar nicht um die Leute vor Ort, sondern es geht ein bisschen, es ist eigentlich ein Fingerzeig an die Sendeanstalten. So Leute, guck mal, wir kommen euch hier entgegen, gebt mal ein bisschen mehr Geld aus. Dem TV-Sender kann doch eigentlich völlig Latte sein, wo dieses Spiel stattfindet. Also wir haben ja früher häufig mal darüber gesprochen, ist das Fußballspiel eigentlich wirklich nur für die Leute am TV konzipiert oder geht es um das Stadionerlebnis? Und wenn es jetzt, sage ich mal, wir konzentrieren uns jetzt auf TV, dann ist doch ESPN egal, ob sie die Kamera in Barcelona stehen haben oder in Miami. Also inwiefern macht das denn für den TV-Zuschauer einen Unterschied?
Das stimmt. Ich glaube, die schließen dann ja immer, der aktuelle Vertrag geht ja auch 8 Saisons. So, ich glaube, dass die, wenn die solche Verträge schließen, die Cycles sind ja mindestens 4, manchmal sind es halt auch 8 Saisons, die so lange so Verträge dauern, dass das immer eine tierische Wette ist, dass die Einschaltquoten da doch noch weiter nach oben gehen und das Interesse und die Subscriptions und D2C-Pakete, die da gekauft werden. Und meine Vermutung ist einfach, dass um diese Wette richtig anzufeuern, den Hockeystick, den legendären, dann hinzulegen, benutzen die dann halt auch so, guck mal hier, wir waren doch da und dadurch hat sich auch schon Folgendes getan und wir können dir das noch nicht versprechen, aber im kommenden Cycle kommen wir vielleicht 2-mal oder vielleicht sogar 4-mal und dann spielen wir noch ein Turnier. Also das ist mein Gefühl, ohne es jetzt zu wissen, weil anders kann ich es mir nicht erklären, weil ich nicht glaube, oder anders, aus Kommerzialisierungsaspekten schielst du nicht unbedingt, also direkt auf den Fan, sondern nur indirekt, du möchtest, dass er guckt, um dann am Ende mehr Geld über TV-Erlöse zu bekommen oder vielleicht, das ist der zweite Weg, über Sponsoring für einen Verein und da guckst du eher darauf, dass du den amerikanischen Sponsor mit Interesse am deutschen Markt, der dann hier auf dein Trikot geht, das ist dann viel interessanter, als jetzt unbedingt einen Regionalpartner in den USA abzuschließen.
Also aber ist nicht sehr viel Aufriss, weil natürlich, man weiß ja um, sag mal, die schon auch Kontroverse, die dadurch entsteht, wenn man jetzt so ein Spiel im Ausland macht und dass die Diskussion vielleicht sogar größer ist als dann das Spiel selbst, aber ist nicht sehr viel Aufriss für vielleicht. Also vielleicht ein bisschen mehr Ertrag, wenn überhaupt. Ich meine, also ESPN Plus zum Beispiel, weil Bundesligaspiele werden ja meist auf ESPN Plus übertragen. Also auch ein Pay-Service. Deshalb sind die Einschaltquoten bei ESPN Plus eben sehr, sehr gering.
Es gibt auch keinen, also klar, die Premier League ist primus nicht inter pares, sondern wirklich über allen. Die haben aber auch irgendwie vor 30 Jahren schon mit Internationalisierungsarbeit angefangen. Also es gibt kein Versprechen, dass das klappt, nur weil du halt XY mal ins Ausland fährst, dass dann deine internationalen Medienerlöse signifikant steigen. Aber wenn ich allen aktuellen Liga-Vertretern zuhöre, ne, ist das Mittel der ersten Wahl. Alle sagen ja, wir müssen viel, viel mehr ins Ausland und nicht nur die Erstligisten, sondern alle müssen ran, so viel mehr Präsenz zeigen. So viel Alternativen zu diesem Tool habe ich jetzt noch nicht gesehen, fairerweise. Und deshalb glaube ich auch, dass wir immer mehr Spiele international sehen werden. Die entscheidende Frage ist immer, also bricht man dieses Siegel von, man trägt wirklich Pflichtspiele aus, sprich Bundesligaspiele, oder belässt man es bei Freundschaftsspielen oder Supercups oder so. Also Aki Watzke hat jetzt sogar, glaube ich, nochmal bestätigt, dass unter ihm gibt es keine Pflichtspiele im Ausland. So, ja. Was ich auch
gut finde. Wann ist er weg?
Ja, ich finde, das Tool, das kann man schon machen. Ne? Also ich würde das sogar befürworten, Pflichtspiele in den USA zu haben, wenn das Downside für die Heimfans nicht einfach so scheiße wäre. Also wenn ich jetzt als Werder Dauerkartenbesitzer, wenn mir ein Spiel weggenommen werden würde, dann finde ich das, also der Preis ist eigentlich zu hoch. Ich finde so diese ganzen anderen Themen, so Wettbewerbsverzerrung und so, weil dann einer nicht im Heimstadion spielt, und das finde ich alles an den Haaren herbeigezogen. Ich verstehe die Zusatzbelastung der Spieler, das ist nervig, aber die kriegen ganz schön viel Geld, dann können die auch mal Business Class für 3 Tage nach Miami fliegen. Also da hält sich mein Verständnis noch sehr in Grenzen. So, also.
Ja, das bringt uns jetzt zur zentralen Frage vielleicht, denn weil am Ende, was La Liga macht und Serie A ist das eine, die machen ja sowieso ein paar Dinge anders, also Italien ist ja eh schon ins Ausland gegangen, auch mit anderen Spielen jetzt in der Vergangenheit, aber wie realistisch ist denn das wirklich, die Bundesliga jetzt in den nächsten Jahren, abgesehen davon, was Watzke gesagt hat, er ist aktuell noch DFL-Präsidiumssprecher, vielleicht auch noch für eine gewisse Weile, aber das ist natürlich auch dann eine politische Aussage seinerseits, inwieweit dann die Bundesliga oder zweite Bundesliga dann wirklich ins Ausland geht und spielt dort, veranstaltet aus meiner Sicht die Chance, dass die Bundesliga auf die Idee kommt, ist hoch. Aber dass die Bundesliga ein Spiel im Ausland veranstaltet in den nächsten Jahren, ist bei 3%, 2%, 1%. Also wenn nicht noch geringer. Weil es könnte sein, dass man auf die Idee kommt, aber der Protest in Deutschland wird wieder die Tennisball-Level erreichen.
Glaube ich auch. Also, sehen wir das ähnlich?
Ja, also ich glaube, dass die zweite Liga ins Ausland geht, das ist eh einigermaßen absurd, zumindest als erstes. Aber ja, auch in der ersten Liga, ich glaube, da haben wir jetzt gesehen, ich meine, es ging ja damals nur um Investoren. Ja, und da wurde ja das Spiel oder das Event an sich noch gar nicht mal so invasiv angefasst, wie wir gehen in ein anderes Land. Also wenn damals Tennisbälle flogen, dann wären das diesmal Bowlingkugeln, glaube ich. Insofern, nee, das
aber wird du erinnerst dich, sollte Tommy, nicht passieren. Also das war ja eine der roten Linien. Ne? Neben den Anstoßzeiten waren ja immer in dieser Investorendiskussion, wären ja Spiele im Ausland. Also ich fand, das war schon eine, also die Tennisbälle sind auch konkret wegen den wegen dieser Drohkulisse Pflichtspiele in anderen Ländern geflogen. Und wie gesagt, das ist auch völlig nachvollziehbar und auch ich als kommerziell getriebener Sportvermarkter finde, dass der Preis für sowas schon eigentlich zu hoch ist. Wenn du mich fragst, können wir den Supercup und Freundschaftsspiele oder auch mal ein Sommerturnier in den USA machen? Auf jeden Fall.
Ich finde halt, und ich weiß, ich bin gegebenenfalls redundant, was dieses Thema angeht, aber man muss sich doch einmal vor Augen führen, überhaupt die Kommerzialisierung von Fußball war ja nur möglich, weil sich genug Menschen da irgendwie mal zusammengefunden haben und gesagt, ja, wir geben dafür Geld aus, ja, wir kaufen uns Dauerkarten, ja, wir kaufen uns Trikots, wir gehen ins Stadion und wir kaufen uns ein Sky-Abo und. Da muss man doch einfach mal anerkennen, dass wenn diese Gruppe von Menschen, die dieses Business überhaupt erst so groß gemacht hat, das waren nicht die Vermarkter, die haben nur die Opportunität gesehen, sondern die quasi die Biomasse an Zuschauern. Wenn diese Gruppe von Menschen sagt, nee, da haben wir keinen Bock drauf, dann ist doch vielleicht doch mal okay. Also da muss doch mal, also, weißt du, vielleicht kann man ja auch mal sagen, so, wir haben es jetzt genug vermarktet. Oder muss es immer noch eine Million mehr sein und muss es noch ein Markt mehr sein und müssen es jetzt die Leute in Miami gucken. Ganz ehrlich, die MLS, ihr kennt die Zahlen, die haben selber Probleme. Die sollen lieber da die MLS gucken statt La Liga. Also ganz ehrlich, ich weiß immer nicht, warum es immer so eins noch drauf gesetzt werden.
Tommy, ich versteh's nicht. Tommy, das nennt sich Kapitalismus.
Ja, aber weißt du was? Weißt du, wo, also wenn wir jetzt hier schon so
Wirtschaftstheoretisch werden. Sag nicht, wo der Kapitalismus uns hinführt. Das ist jetzt die Diskussion.
Jetzt wird es postmodernistisch.
Doch. Nein, Moment, es ist doch völlig klar, das muss man sich einmal vor Augen führen. Kapitalismus führt per Definition immer zum Monopol, immer. Und das können wir doch alle nicht wollen, in dem Fall, so, weißt du? Weil dann haben wir, also okay, du hast recht, es wird zu deep. Ich will ja nur sagen, ich verstehe, ich bin ja auch Kapitalist. Ich will jetzt gar nicht so tun, als wäre ich jetzt hier, will das Brot brechen und unter den Armen verteilen, sondern ich finde nur, man muss irgendwann auch ein Gespür dafür empfinden oder entwickeln, wann ist es vielleicht auch mal okay? So, ne? Also man kann ja auch innerhalb eines Marktes skalieren. Man kann ja auch irgendwie schauen, was man noch für Zusatzprodukte angeht. Aber müssen wir wirklich nach Miami jetzt? Das ist halt die Frage.
Und ich glaube auch, dass gerade die DFL aktuell, um mal wieder darauf zurückzukommen, also ich meine, es kann schon sein, dass da ein paar Vorstöße gibt und eventuell wird der Franz Beckenbauer Supercup irgendwann im Ausland übertragen, weil es eh eine Spaßveranstaltung ist. Aber ansonsten glaube ich, dass die DFL momentan da nicht auf die Idee kommt, das wirklich öffentlich zu promoten und zu sagen, wir wollen unbedingt ins Ausland gehen, weil, wie du schon sagst, also es gibt schon auch aus meiner Sicht so ein paar Strömungen, die sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht jetzt einen Bogen überspannen. Solche Ideen werden sicherlich in Zimmern und Meetingräumen werden die diskutiert, aber darüber hinaus. Und ich glaube, dass in Spanien und die spanischen Fußballfans sind schon viel, viel mehr gewohnt. Die haben teilweise in den vergangenen zwei Jahrzehnten die krudesten Owner, schau nach Valencia und so weiter, erlebt und haben es hinnehmen müssen, mehr oder weniger über sich ergehen lassen müssen. Die sind einiges schon gewohnt, Auch Real Madrid, was die zum Beispiel durchballern, wie die irgendwie noch Geld rauspressen und was der FC Barcelona für Taschenspielertricks nutzt, um seine Finanzen aufzupolieren und seine Bilanzen vor allem. Die sind einiges gewohnt und trotzdem gab es da auch unter den Fans viele, die gesagt haben, das wollen wir jetzt nicht mehr haben. Und wie gesagt, da ging es nicht nur um dieses eine Heimspiel von Villarreal, sondern da ging es dann mehr ums Grundsätzliche und um das, was damit eigentlich symbolisiert wird. Und wenn schon in Spanien das so ist, dann ich glaube, in Deutschland ist der Weg relativ weit von der Bundesliga, jetzt zu sagen, wir gehen ins Ausland. Weil aber du überschreitest eben auch mit einem.
Wie ist es in Italien, Konstantin? Das ist ja jetzt auch eigentlich der viel spannendere Fall. Sorry für die Unterbrechung, aber Spanien ist ja jetzt ein bisschen vom Tisch. Und ich meine, wir reden ja über das Spiel in Perth, also von unseren Freunden von Como. Von Como 1907. Also die da deinen heißgeliebten AC Milano vielleicht irgendwie duellieren dürfen. Vor 100.000 Zuschauern in der Fußballhauptstadt Perth.
AC Milan, erstmal. AC Milano, ich glaube, da wirst du sofort ausgeschlossen, wenn du das sagst.
Na gut.
Ja, also ich meine, in der Serie A interessant ist dort, Tebas regiert ja in einer anderen Gemengelage in La Liga aus meiner Sicht als jetzt die in der Serie A. Ich glaube, der Geschäftsführer dort kann relativ harte Kante zeigen im Vergleich, weil es auch nicht so eine einheitliche Front gibt gegen den Geschäftsführer dann eventuell, als jetzt in La Liga, wo Tebas ein bisschen mehr aufpassen muss, was er macht und sich ja doch auch einige Kritik erwehren muss. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass auf dem Weg bis zu diesem Spiel, es ist im Februar, also das Wochenende ist der 8. Februar, ist noch nicht klar, an welchem Tag es eigentlich stattfinden würde, weil die Spieler nicht terminiert sind, es ist 7. 8. Februar, eben das Wochenende, an dem dann auch die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele stattfindet und die Olympischen Winterspiele sind ja hauptsächlich in Milano beziehungsweise in Cortina. Es kann auch sehr gut sein, dass in Italien dann nochmal ein Aufbegehren kommt. Also zum Beispiel die Fans des AC Milan sind schon eher so gepolt, dass die da gar keinen Bock drauf haben. Como ist natürlich auch so, wir haben ja eine Sendung zu Como gehabt, eine Folge, gerne da nochmal reinhören. Como was wolle. Dort die eingefleischten Fans sind sicherlich auch eher traditionsbewusst, haben eigentlich nicht unbedingt so Lust darauf. Die finden es vielleicht cool, dass jetzt große Spieler da sind oder dass Cesc Fabregas die Mannschaft nach oben coacht, aber die haben auf sowas sicherlich nicht so viel Bock. Nur das Problem ist, dass die Traditionsfans von Como eben in wahrscheinlich 3 große Reisebusse passen. Also bei Milan ist es ein bisschen anders, aber da haben die Fans meiner Erfahrung nach auch auf sowas überhaupt keine richtige Lust. Ob es am Ende ja, dann...
Doch, überhaupt kein Fan. Also welcher Fan von einem Fußballverein hat denn Bock, dass sein Verein Spiele abroad austrägt?
Und ja, aber so gar keine Lust, ne? Niemand. Nee, natürlich nicht. Aber es gibt ja dann die, die sagen, ja, das gefällt mir nicht, aber dann ist es eben so, dann schaue ich es im Fernsehen an. Und dann gibt es ja die, die sagen, okay, wir gehen jetzt auf die Straße und blockieren die Einfahrten zum Stadion zum Beispiel. Also das sind ja doch 2 verschiedene Dinge, weil auch bei der Investorendebatte damals gab es ja auch diejenigen, das war ja immer so interessant, die Tennisbälle, woher kamen die, wo sind die hingeflogen, aus welchen Kurven und Ecken des Stadions kamen die in der Mehrheit. Gab es auch Leute, die vielleicht auf der Haupttribüne saßen und gemeint haben, ja, ich bin da nicht so sicher.
Aus Loge kamen die.
Meistens, also zumindest im Olympiastadion. Deshalb hat Tommy auch so einen rechten starken Arm, weißt du, da musst du ja ganz schön weit raus.
Aber es hat schon in Berlin begonnen im Olympiastadion, ja. Also das wissen wir alle.
Ja, da hast du den ersten... auch noch keine Loge, als das angefangen hat.
So.
Oh, also warst doch du das.
Wissen jetzt zumindest
kommen wir hier noch an irgendwelche Erkenntnisse? Ich glaube, die Fronten sind soweit geklärt. Ich sehe aber uns trotzdem nicht zu viert nach Miami fahren und auf die Hertha gucken oder irgendwie sowas oder Werder Bremen. Trotzdem, sind wir uns einig, dass es wahrscheinlich in irgendeiner Form, dass es wie die berühmte Brandmauer irgendwann fällt und dann geht's los. Und irgendwann ist Watzke auch weg und dann gucken wir das Supercup-Finale in Bangladesch.
Am Ende ist das wahrscheinlich eine Frage, welchen Zeithorizont du jetzt bemühst. Glaube ich, dass in den nächsten 5 Jahren ein Pflichtspiel der DFL im Ausland stattfindet? Nein. Bei 10 Jahren bin ich mir schon nicht mehr so sicher.
Aber wenn jetzt der Nachfolger von Watzke als DFL-Präsidiumssprecher wird ja auch irgendein Vereinsverantwortlicher sein. Der muss sich ja dann auch wiederum im Klaren darüber sein, wenn er jetzt die Idee pusht oder zumindest dann durchgehen lässt, dass es unter seiner Federführung geschieht, dass dieses erste internationale Spiel stattfindet, dann wird der in seinem Heimatverein, wo er dann vielleicht wiedergewählt werden möchte als Präsident, aber mal durch die Hölle gehen müssen.
Bei der TSG Hoffenheim vielleicht oder bei RBL, unseren Freunden.
Mal sehen, ob Hoffenheim in 10 Jahren noch in den DFL-Ligen spielt.
Ja, aber das ist ja wirklich ein elementarer Faktor, ne? Klar, also natürlich. Du hast aktuell halt mit Aki Watzke jemanden oben, der möchte jetzt als Präsident gewählt werden von Borussia Dortmund, von den Mitgliedern des Borussia Dortmund e.V. Mit Sicherheit ist der nicht dafür, dass irgendwelche Spiele bei diesem traditionsbewussten, fangetriebenen Verein der Bundesliga im Ausland stattfinden. So. Also wenn du jetzt aber oben jemanden hast, der, keine Ahnung, vielleicht vom Fan Gusto nicht so abhängig ist und
ja, wer sollte das sein? Also ich meine, die sind ja alle vom Fan-Gusto abhängig, weil auch der DFL-Präsidiumssprecher in der Regel eher einer wird von einem großen Traditionsverein und von einem einflussreichen.
Das stimmt. Ich bin mir aber sogar bei Bayern schon nicht mehr so sicher, ob die das nicht vielleicht ein bisschen anders sehen. Boah, wobei Bayern ja auch eine sehr, sehr gute, und das muss man ja wirklich, Shoutout an die Bayern-Fans, also die haben ja wirklich eine sehr stabile, kritische Crowd. Aber also gerade die, Stichwort Verteilungsschlüssel, die sind natürlich noch mehr interessiert an hohen internationalen Medienerlösen. Also so, und dann guckst du nochmal weiter irgendwie zu Red Bull oder RB Leipzig. Da bin ich mir, die sind vielleicht noch freier von den Fangedanken. Also, you never know, ne?
Ja, aber zum Beispiel die FC Bayern, wenn jetzt eben der nächste DFL-Chef in Anführungszeichen dann vom FC Bayern kommt. Wir haben ja bei der Katar-Debatte auch schon gesehen, dass die wirklich auch Fans haben, die sehr, sehr kritisch sein können und auch sehr kritisch dann auf Mitgliederversammlungen agieren können. Also da sehe ich es auch noch nicht ganz so. Insofern, also derjenige, der das da wirklich zu Fall bringt, ich sehe die Personalie momentan nicht, weil einfach die Fans, selbst wenn dann am Ende nicht mal dein Verein im Ausland spielen würde, sondern irgendein anderer Verein, trotzdem würden die Fans wahrscheinlich bei dir, wenn du als DFL-Präsidiumssprecher das durchdrückst oder zumindest es unter deiner in deiner Amtszeit geschieht, die würden dir trotzdem die Hölle heiß machen. Ob bei Eintracht Frankfurt, Hamburg als VfT Schalke oder eben Dortmund, Bayern, ich glaube, das würde wenig ändern. Das ist ja das Schöne wiederum ein bisschen am deutschen Fußball, in der deutschen Fußballlandschaft und soll ja auch laut Bundeskartellamt noch dazu kommen, dass dann auch die Vertreter innerhalb der DFL noch mehr als zuvor an die Weisung des e.V. gebunden sind. Das Bundeskartellamt hat ja auch Anschluss genommen an der damaligen Abstimmung rund um die Investoren und dem Vorgehen von Martin Kind. Ist ja auch ein Punkt, der kritisiert wurde. Dürfen wir nie vergessen, dass Martin Kinds Alleingang abseits und unabhängig vom e.V., vom Hannover 96 e.V., auch kritisch gesehen wird vom Bundeskartellamt, einer der Punkte ist, wo die DFL nachbessern muss.
Vielleicht mal, um die Wogen zu glätten, bevor wir uns hier an die Kehle springen.
Ist ja ich ganz aufgeheizte Stimmung hier auch, merke ich gerade.
Ich wollte noch Folgendes erzählen. Also eben, ich glaube, wir sind da einigermaßen einer Meinung, auch wenngleich es verschiedene Lesarten dieser Thematik gibt. Wo es keine zwei Meinungen gibt, ist ja, und ihr erinnert euch an unsere erste Analyse des Setups von der Club-WM. Da hatten wir doch alle einen Lieblingsclub.
Mamelodi.
Die Mamelodi Sundowns. Und ich war ja kürzlich in Südafrika und ich bringe ja meinen Kindern immer Trikots mit von da, wo ich bin. Und habe ihnen natürlich jeweils ein Trikot von den Mamelodi Sundowns gekauft, natürlich. Aber auch, so ehrlich will ich sein, eins von den Kaiser Chiefs und auch eins von den Orlando Pirates.
Die waren extrem teuer da, wahrscheinlich deine Originaltrikots.
Stückpreis war da?
Nee, im Grunde genauso wie in Deutschland. Also
ich habe da knapp einen Huni
mit, oder 70, 80 Euro oder so bezahlt pro Trikot.
Wie viele Trikots hat Gianni?
Der hat jede Menge. Also der hat jetzt auch gerade noch eins von Tottenham bekommen, so eine Special Edition und sowas. Das ist
lebst du deine Träume über deine Kinder so ein bisschen aus, weil deine Frau dir langsam auch den Trikothahn zugedreht hat, nachdem du 300 Trikots gekauft hast?
Ja. Aber Leute, mal ganz kurz, da muss ich mal ganz kurz reingehen, weil am Ende dieser Stunde Folge, die wir jetzt hier gemacht haben, und dem, was ihr da draußen ja gar nicht wisst, offensichtlichen einfach Übergehen des Kernthemas, das wir uns für heute eigentlich vorgenommen haben, dass ich nicht groß spoilere, mit dem wir in die nächste Folge voreingehen werden, weil es da ja auch immer wieder neue Absurditäten gibt, über die man sprechen kann in diesem Kontext, outet sich unser Fanbeauftragter Tommy, derjenige, der aus der Kurve, der bei den Echten noch ist, als jemand, der allen Ernstes in Südafrika 600 Euro für Kindertrikots ausgibt. Wie viel mehr in der Bourgeoisie des internationalen Fußballs kann man eingekommen sein als du gerade? Das ist der eigentliche Skandal dieser kompletten Sendung jetzt am Ende.
Ja, genau.
Das ist
ja
auch Miami.
Du, aber pass auf, ich will das kurz erklären, weil was ich natürlich geil finde ist, guck mal, man bringt ja seinen Kids, Nico, du weißt das doch auch, wenn man viel unterwegs ist, hat man ein schlechtes Gewissen, man bringt ihnen immer irgendwas mit und man bringt ihnen ja in der Regel irgendeine Scheiße vom Flughafen mit, wo man dann kurz noch einem einfach, fuck, ich wollte ja noch irgendwas kaufen, so. Und ich finde, dadurch, dass meine Kinder ja wirklich auch sehr in der Fußballkultur drin sind,
Stange ist doch, Marlboro.
Genau, eine Stange Marlboro, einmal irgendwie Calvin Klein, 200 Parfum. Milliliter Eau de Parfum, so. Und dann habe ich gedacht, Toblerone auch ganz vorne dabei, dann habe ich gedacht, es ist doch eigentlich viel geiler, wenn ich den immer ein Trikot mitbringe. Und dann automatisch setzen die sich auch ein bisschen damit auseinander, gucken, was ist das für ein Verein und. Und dann haben sie irgendwann einfach eine geile Trikotsammlung schon.
Überragende mega. Idee. Oder? Überragende Idee. Aber du fängst am Anfang diese oder mitten in der Sendung dieses Lamentieren über und am Ende ist der Kapitalismus einfach bei dir in Südafrika so gnadenlos angekommen. Weißt du, was die nächste Eskalationsstufe dessen eigentlich nur wäre, wenn du jetzt auch noch pro Saudi-Arabien-Liga wärst?
Nee, also das kann ich jetzt schon mal spoilern.
Sag nix.
Neom-FC-Fan bist du.
Sag nix, Ruhe hier in dieser Runde. Ich will nichts mehr hören. Das war schöner neuer Fußball. Ich bin fassungslos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.